Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Eine Krise haben, sagt man ja, wenn die Beziehung schlecht läuft, wissen wir aber alle, Tage, Wochen, Monate später kann das schon wieder ganz anders aussehen. Wenn aber jetzt nicht die Beziehung in der Krise ist, sondern einer der beiden oder mehr Menschen in der Beziehung, wenn der oder die vielleicht sogar eine Depression oder eine depressive Phase hat, dann wird es in aller Regel eher schwierig. Inwiefern und wie man das aber auch meistern kann, ist unser Thema dieses Mal im Ab 21 Podcast. Mit dabei ist Philippa Sandler, Psychotherapeutin aus Berlin, die weiß, wie man sich verhalten sollte, wenn die Partnerin oder der Partner in der Krise oder gar in der Depression steckt. Genau das hat Victoria van Violence durchgemacht, unsere erste Gästin heute. 2014 hat sie sich selbst ins Krankenhaus eingewiesen, weil sie eine ziemlich schwere depressive Episode hatte. Und danach ist sie auf einen sehr langen Weg der Erholung gegangen, auf dem leider auch ihre Beziehung in die Brüche gegangen ist. Die Krankheit, sagt sie uns gleich, hat dabei auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt.
Eine große, auf jeden Fall, weil wenn man sowas hat wie eine Depression, dann schlägt sich das ja nicht nur aufs eigene Gemüt nieder, sondern natürlich auch auf das des Partners. Man ist ja viel zusammen, man verbringt viel Zeit. Wir haben dann auch zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt, als die Depression kam. Also wenn man halt wirklich viel aufeinander hängt und ja, dann...
Also wie hat sich das ausgewirkt auf dieses Aufeinanderhängen? Habt ihr dann eben nicht mehr aufeinander gehangen und du bist deine eigenen Wege gegangen und hast ihn immer so ein bisschen außen vor gelassen? Oder
ja,
wie war
in
das?
Einem Bett ist das dann natürlich schwierig, aber ja, das ist dann schon so, dass man sich dann wirklich auch wegdreht und dann zum Beispiel keine Körperlichkeiten mehr will. Irgendwie so Sachen wie Sex sind auch kein Thema mehr, weil man hat wirklich andere Sachen im Kopf und alles nervt irgendwie. Also alles ist irgendwie zu viel und man macht keine gemeinsamen Unternehmungen mehr zum Beispiel. Man plant nichts. Also es ist ja auch so, eine Beziehung lebt ja auch ein bisschen davon, dass man sich Pläne macht, sich Sachen überlegt, die man zusammen unternehmen kann, die man machen kann und Zukunftspläne und so weiter. Und das ist ja alles weg.
Hatte er einen Plan von dem, was mit dir passiert?
Na, ich hatte ja selber keinen Plan, was mit mir passiert. Das muss ich ja fairerweise dazu sagen. Also so eine Depression, die klingelt ja nicht an der Tür und sagt, hallo, ich bin jetzt da. Und die Symptome sind ja auch erstmal sehr diffus. Also das ist ja auch nicht immer direkt klar, okay, das ist jetzt eine Depression und so war das bei mir auch. Ich hatte erst Magenprobleme und war häufiger beim Arzt und dann war die Stimmung irgendwann nicht so gut. Aber das kann ja alles bedeuten. Und ja, deswegen war das natürlich auch für die Beziehung schwierig, weil wir wussten beide nicht, was ist denn mit mir jetzt überhaupt los.
Wie lange hat das gedauert, bis du dann Klarheit hattest?
Ungefähr 6 Monate.
Das klingt erstmal kurz, aber können sehr lange 6 Monate sein.
Also wenn man 2 oder 1,5 Jahre zusammen war,
sind 6 Monate.
6 Monate natürlich wahnsinnig viel, ja.
Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, so jetzt reicht, jetzt ist das eben nicht mehr nur eine Verstimmung oder mal ein grauer Tag, wie er in Berlin ja häufiger vorkommen kann, sondern ich muss jetzt was tun. Oder hat er gesagt, tu was bitte, sonst geht die Beziehung wirklich in die Brüche?
Nee, gar nicht. Also es kam irgendwann der Tag, da bin ich zum Arzt gegangen, weil ich wieder Bauchschmerzen hatte und meine Ärztin meinte zu mir, ja, Frau Müller, Sie sind ja jetzt hier zum 100. Mal da, könnte psychosomatisch sein. Dieses Wort zum ersten Mal gehört und dann brachte sie dieses große, mächtige Wort Depression plötzlich hoch. Depression. Was zur Hölle möchten Sie von mir?
Also du wusstest auch gar nichts bis zu dem Zeitpunkt so richtig.
Okay. Ich wusste gar nichts darüber und ich war auch der festen Überzeugung, dass ich das nicht habe. Und dann hat sie mir eine Liste mit Therapeuten mitgegeben und meinte, ich soll da mal anrufen und ich habe das auch gemacht. Und bin dann auch in eine Therapie gegangen zu einer Therapeutin, die ich total blöd fand. War dann da 3 Mal und dachte so. Das war so eine ältere Frau, die hat irgendwie auch eine junge Frau nicht verstanden. Ich war 25 zu dem Zeitpunkt.
Hat nicht gematcht einfach.
Das hat nicht gematcht. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass man sich das auch so ein bisschen aussuchen kann. Also ich war auch total, ich glaube, so wie es vielen Leuten geht, ich hatte keine Informationen. Und bin dann auch nicht mehr dahin gegangen. Und dann gab es ja quasi so diesen Tag X, Wiki-Stunde 0, sag ich immer. Weil mein Freund hat mich dann betrogen. Und das ist natürlich sowas, das kann dann halt auch passieren. Ne? Also wenn das zu Hause nicht mehr so läuft, dann gibt es vielleicht plötzlich diese Situation im Außen. Und er hat mir das auch erzählt und das war für mich so, okay, Kacke.
Hat er dir sofort erzählt?
Ja.
Okay, und was hatte das jetzt mit der Depression zu tun? Einfach?
Naja, weil es zu Hause gab es ja nichts mehr zu holen. Also wir hatten keine Körperlichkeiten mehr, wir hatten keinen Sex mehr miteinander, wir haben nicht mehr miteinander gesprochen. Und ich glaube, das war für ihn dann irgendwie so ein bisschen auch... Natürlich auch nicht der richtige Weg, aber vielleicht irgendwie auch so ein Ausweg daraus, weil er auch nicht wusste, wie er damit umgehen soll.
Hatte er Schuldgefühle in dem Moment?
Ja, massiv. Ja? Also gerade als er mir das auch erzählt hat und auch danach, das fiel ihm nicht leicht. Und gerade auch als er gemerkt hat, wie das bei mir ankommt, also dass das mir krass den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Das war ja quasi das Letzte, was ich irgendwie noch hatte. Diese Beziehung war ja irgendwie noch da und dann plötzlich ja nicht mehr so wirklich. Mhm. Also das war ja dann auch alles in Frage gestellt.
Mhm. Und dann, wie ging es weiter?
Also es war abends, als er mir das gesagt hat. Ich weiß auch noch ganz genau, wo ich saß, in welcher Situation und das hat sich so in mein Hirn eingebrannt und ich bin dann zu einer Freundin gegangen und war halt so scheiße. Also es geht einfach nicht weiter. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll morgen. Diesen Tag morgen, den gibt es gar nicht mehr. Und ja, dann habe ich halt mit ihr so ein bisschen überlegt, was könnte man tun? Und sie war so, ja, leg dich mal hin, schlaf mal. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Das funktioniert meistens auch, aber es gibt einfach diese Tage, da gibt es diesen Morgen nicht mehr, also im Kopf. Und das war für mich so. Und dann war für mich klar, okay, ich muss mir Hilfe suchen.
Aber dann gab es einen Morgen am nächsten. Und was war dann? Wie ging es weiter? Wenn du das als Stunde Null bezeichnest, dann muss es ja irgendwie, es hat ja irgendwas Gutes. Es war für was gut, sagt man ja in solchen Momenten dann gerne mal.
Auf jeden Fall. Auch wenn ich das damals
nicht so gesehen hast wahrscheinlich.
Ja, und hätte auch nicht hören wollen. Mhm. Ja, ich habe mich dann selbst in eine Klinik eingewiesen in Berlin und bin dann wirklich morgens um 4 oder so mit dem Taxi dahin gefahren. Es war so ein bisschen wie in dem Song Der Goldene Reiter. Mhm. Also wirklich mit dem Taxi dann so. Und dann habe ich auch diesen Song das erste Mal verstanden. Und dann bin ich in die Notaufnahme rein und habe halt da gesagt, hallo, ich würde mich gerne selbst einweisen. Und die Frau war einfach so, ihre Versichertenkarte bitte. Und ich war so, okay, das scheint hier irgendwie normal zu sein. Für mich war das ja die verrückteste Situation überhaupt. Ja. Und dann war das alles so wie so ein Trance. Dann kam dann so ein Arzt, hat mit mir so einen Aufnahmebogen gemacht. Ich bin dann auf Station gekommen. Das war halt wirklich nachts so. Also früh morgens war noch dunkel. Dann hat man mich in so ein Dreibettzimmer verfrachtet. Mhm. Licht war aus. Da lagen zwei Menschen rechts und links neben mir lag da jemand. Und ich saß da auf diesem Bett und war so, okay, was mache ich hier? Aha. Ja, und dann kam der nächste Tag. Der kam dann, ja. Und dann kam dann die Schwester morgens rein und meinte so, okay, ich habe einen riesen Fehler begangen. Mir geht's gut, ich kann wieder nach Hause gehen. Und das hat sie nicht zum ersten Mal gehört. Und sie meinte dann so, bleiben Sie bitte einfach noch ein bisschen hier und schauen Sie sich mal an, sprechen Sie mal mit dem Arzt. Und ja, dann habe ich mich dann auch relativ schnell damit abgefunden, dass ich jetzt im Krankenhaus bin.
War das einer der ersten Momente, wo du dich mal verstanden gefühlt hast? Da sind jetzt Leute, die kennen diese Krankheit und die wissen auch, was zu tun ist.
Ja, also das Krankenhaus an sich war jetzt vielleicht irgendwie nicht so das Beste, aber das Personal dort war auf jeden Fall sehr sensibel und gerade die Krankenschwestern, die wir auf Station hatten, die waren alle so bekümmernd und die haben das irgendwie ernst genommen. Ja. Mhm. Und in dem Moment habe ich auch irgendwie gemerkt, okay, ich bin krank. Ich habe eine Krankheit. Mhm. Das war mir vorher irgendwie nicht bewusst.
Mhm. Aber es gibt eine beste Freundin, die mit dir durch diese ganze Phase gegangen ist. War das die einzige, die mit dir das gemacht hast? Oder waren andere Freunde auch so an deiner Seite?
Es gab noch mehr Leute, die mit mir da durchgegangen sind, aber wie gesagt, nicht so in der Form.
Mhm. Wie hat das die Freundschaft belastet?
Also es hat die Freundschaft insofern belastet, dass sie das auch nicht verstanden hat und das natürlich dann auch persönlich genommen hat. Wenn man depressiv erkrankt ist, dann kann man zum Beispiel Verabredungen häufig nicht wahrnehmen. Man sagt häufig ab, man ist total unzuverlässig. Das kennen bestimmt auch viele Leute, die an einer Depression erkrankt sind oder waren, dass man halt einfach wirklich nichts mehr hinbekommt. Mhm. Ja, und sie hat das halt dann auch immer so ein bisschen persönlich genommen. Das kann ich ihr auch nicht verübeln, weil sie hat es halt nicht verstanden. Mhm. Liegt es jetzt an mir? Also hat sie sich dann gefragt, oder ist es jetzt die Krankheit? Oder was ist das überhaupt?
Mhm. Wir hören nachher noch eine Psychologin, die viel mit Angehörigen von Depressiverkrankten gesprochen hat. Ihr Credo ist, man soll vor allem ganz viel reden. Habt ihr das auch gemacht?
Jetzt so im Nachhinein, ja. Also wirklich auch erst Jahre danach. Zu dem Zeitpunkt, als es so akut war, war das ein bisschen schwierig, weil das war irgendwie auch so schambehaftet. Also sie war auf der einen Seite ein bisschen unsicher, was kann ich jetzt ansprechen, was ist jetzt okay, womit überfordere ich sie dann. Und ich auf der anderen Seite habe dann aber auch irgendwie so gedacht, na gut, was will ich jetzt überhaupt sagen? Will ich jetzt offen und ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel Suizidgedanken habe? Kann ich das meiner besten Freundin zumuten? Mhm. Kann ich ihr sagen, dass ich sie heute kacke finde?
Und hasse?
Nee. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit fast niemandem irgendwie gesprochen.
Mhm. Manche, hast du schon so angedeutet, haben sich distanziert von dir, manche Freunde. Kannst du das verstehen?
Ich kann das ein Stück weit verstehen, dass sich Menschen von Depressiverkrankten distanzieren, weil sie damit selbst nicht umgehen. Ich sage auch immer, dass man, wenn man Angehöriger ist oder Bekannter oder wie auch immer, oder Freund, dann sollte man da auch immer eine gesunde Distanz wahren, weil das auch dazu führen kann, dass man selber plötzlich in einer Depression landet. Mhm. Also wenn man da zu nah dran ist, kann das eben auch dazu führen, dass man selbst damit nicht umgehen kann. Aber es ist mal die Art und Weise, wie man sowas macht. Mhm. Also in meinem Fall war das so, da gab es einen Vorfall mit einer Freundin von mir, die hat mir einfach nur eine Nachricht geschrieben, war so, ich will mit sowas nichts zu tun haben.
Mhm.
Und dann war ich halt so, okay. Es klang halt so, als hätte ich irgendwie kleine Babys umgebracht und gegessen und wäre im Knast oder so, ja. Also so hat sie das mir vorgetragen und das ist natürlich eine Art und Weise, die geht gar nicht.
Und was war die Konsequenz daraus?
keinen Kontakt mehr.
Bis heute nicht. Nee. Gab es Leute, die ähnlich reagiert haben, wo du noch Kontakt hast jetzt?
Nee. Also die Leute, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die waren zumindest mal so, dass sie gesagt haben, ich kann damit jetzt gerade nicht so gut umgehen oder ich weiß jetzt gerade nicht, was du brauchst. Mhm. Das ist ja auch okay.
Sprichst sehr, sehr viel, hast ein Buch da geschrieben darüber. Was soll man denn tun als Freunde? Wie soll man auf so etwas reagieren?
Also ich finde es immer wichtig und das sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, dass man als angehörige Person die Tür auflässt, also metaphorisch gesprochen, dass man Hilfe anbietet, aber nicht aufdringlich ist, sich selbst als angehörige Person auch distanzieren kann, also sagen kann, das hat jetzt mit mir nichts zu tun, das kann man auch mit anderen Krankheiten vergleichen, zum Beispiel wenn jemand Krebs hat. Ich kann ja jetzt auch, wenn meine Mutter oder meine Oma oder meine beste Freundin Krebs hat, kann ich die ja nicht heilen. Und bei der Depression ist es auch so. Das ist auch nicht mein Job. Dafür gibt es Ärzte, dafür gibt es Experten und so weiter. Aber ich kann anbieten, mit zum Arzt zu gehen zum Beispiel. Ich kann anbieten, Therapeuten zu finden. Ich kann anbieten, Hilfe zu suchen, da zu sein. Ich kann sagen, du, meine Tür steht immer offen. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn irgendwas ist. Und gerade bei einer Depression ist es so, dass die Betroffenen häufig auch ein bisschen brauchen. Also, dass sie vielleicht nicht jetzt gerade darüber sprechen können, weil sie nicht können oder wollen. Aber vielleicht in einer Woche plötzlich dieser Impuls kommt, oh, ich bräuchte jetzt mal jemanden. Und wenn man dann weiß, ah ja, okay, die hat mir das ja angeboten oder der, ich kann da einfach jetzt mal anrufen oder vor der Tür stehen und dann auch wirklich dann zu sagen, okay, komm rein, ich mach den Tee, was los?
Mhm. Also, das Gespräch suchen und immer im Kontakt bleiben. Du hast gesagt, die Tür offen lassen, schönes Bild. Wie gehst du selber jetzt damit um, außer sozusagen massiv die Öffentlichkeit zu suchen oder zumindest, wenn man dich anfragt, wie wir jetzt darüber zu sprechen. Also was sind deine Wege, um dich selbst zu schützen davor?
Vor der Erkrankung meinst
genau.
du? Also bei mir ist es ja jetzt ja schon 5,5 Jahre her. Also ich habe auch keine Depression mehr. Das ist ja auch so eine Krankheit, die ja verschiedene Ursachen haben kann, verschieden verlaufen kann und dann am Ende kann ja auch quasi wieder weggehen.
Also sie kann ja auch wieder kommen.
Kann auch wieder kommen.
Auf die Schulter klopfen und sagen, juhu, ich bin wieder da.
Genau. Und man muss aber auch dazu sagen, das kann potenziell jeden Menschen treffen.
Ja.
Also die Depression ist eine Krankheit, kann jeden Menschen treffen. Es kann immer eine Situation geben, wo die plötzlich vor der Tür steht. Ich hatte in Anführungszeichen das Glück, dass ich da jetzt schon mal durch musste und jetzt weiß, okay, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Schicksalsschlag passiert oder irgendwas ganz Schlimmes in meinem Leben und ich potenziell wieder gefährdet bin, weil ich was zu tun habe, damit es nicht so schlimm wird. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, auf mich achten, auf mich hören. Ich bin sehr achtsam geworden mit mir, mit meiner Umwelt. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Zum Beispiel auch Freunde, die mir nicht gut tun, vielleicht im Vorfeld schon auszuselektieren. Mhm. Und ich weiß auch, die Leute, die um mich rum sind, die sind auch in Akutsituationen da. Genauso bin ich ja auch für die da.
Mhm. Was mit Sport zum Beispiel oder Ernährung oder sowas in der Richtung?
Ja, also ich habe auch letztens zu meinem Freund gesagt, ich werde langsam zum Hippie. Also ich ernähre mich schon lange vegan und bin jetzt gerade so auf diesem Trip, dass ich gerne auch meinem Körper nur positive Lebensmittel zuführen möchte. Also viel frisches Obst und Gemüse, viel selber machen, nicht so viel verarbeitete Lebensmittel. Aber das ist halt so mein Weg. Ne? Also das sage ich auch immer dazu. Ich mache viel Sport. Und das tut mir persönlich gut. Ich benutze immer die Metapher, dass man den Motor am Laufen lässt. Also gerade bei so einer Depression ist es ja häufig so, dass man so lethargisch wird und das ja auch sich körperlich auswirkt. Also das kennt man ja, wenn man irgendwie Urlaub hat oder so. Man liegt irgendwie 2 Wochen dumm rum. Mhm. Und
wird auch ganz dumm.
Ja, und dann kommt man nicht mehr so richtig hoch und dann schläft man immer länger und bleibt immer länger wach und guckt immer mehr Fernsehen und ist immer ungesünder. Und es ist eigentlich ganz gut, den Motor so am Laufen zu halten, dass man sagt, okay, ich stehe morgens früh auf, ich bewege mich, ich laufe, weiß ich nicht mal um den Block, ich gehe zum Sport, ich treffe mich mit Freunden auch. Also auch sich teilweise mal ein bisschen dazu zu zwingen, auch was zu machen. Und das mache ich jetzt so.
Victoria van Violence, Moderatorin und Autorin, ist vor 5,5 Jahren durch eine depressive Episode gegangen, hat dann da ihren Freund ja, verloren, also die Beziehung ist zu Ende gegangen. Und seitdem achtet sie noch ein ganzes Stück mehr auf sich selbst, haben wir eben gehört.
Deutschlandfunk Nova.
Hier kommt eine Geschichte von Freundschaft und Krankheit und wie Krankheit eine Freundschaft kaputt gemacht hat, sozusagen. Carina und Janine haben sich am ersten Tag in der Uni kennengelernt, wurden dann ziemlich schnell beste Freundinnen. Aber Carina hat dann irgendwann gemerkt, dass bei Janina irgendwas nicht stimmt.
Das waren so Situationen, in denen man, ich weiß nicht, so die Reaktion komisch fand oder nicht verstanden hat oder sie sich auch, wenn wir mal gestritten haben, das kam jetzt nicht wirklich häufig vor, aber wenn, dann hat sie sich immer super schnell zurückgezogen und war sehr böse mit sich und ja, war teilweise hat sie sich echt tagelang zurückgezogen, hat sich einfach nicht gemeldet und war nicht mehr da. Ich habe dann als Freundin eben gefragt, was ist los? Ich habe es halt nicht verstanden. Und sie konnte es halt aber auch nicht wirklich erklären, beziehungsweise sie hat gesagt, ich bin halt so und mir geht's halt jetzt nicht so gut. Und ich habe dann immer irgendwie versucht zu bohren oder irgendwie auch herauszufinden, wie ich ihr helfen kann oder für sie da zu sein. Und das war immer ganz, ganz schwer.
Sagt Carina über Janina. Und Janina erzählt dann nach ein paar Monaten Carina, dass sie eben an Depressionen leidet und sich deshalb manchmal so verhält, wie sie sich eben verhält. Und daraufhin, erzählt uns Carina, hat sich ja die Freundschaft verändert.
Also erstmal war das komplett neu für mich. Ich kannte bis jetzt niemanden in meinem Freundeskreis, meinem Elternkreis, die unter Depressionen leiden oder die die Diagnose haben. Und habe mich erstmal ein bisschen hilflos gefühlt, weil ich ja, aber auf der anderen Seite habe ich auch einige andere Situationen verstanden, die sie eben, ja, wie sie sich verhalten hat. So ein bisschen konnte ich dann aber auch verstehen eben, also mehr verstehen. Ich glaube, was ich jetzt im Nachhinein sagen kann, wenn ich das so reflektiere, ich habe mich ihr viel, viel mehr angenommen. Ich habe irgendwie sehr viel von meinem Leben hier in Berlin hat sich jetzt um sie gedreht und hat sich um ihre Probleme gedreht. Und das ging dann so weit in der Freundschaft auch, dass ich das Gefühl hatte irgendwann, dass sie das so ein bisschen ausnutzt. Und also meine positive Energie und eben das, was ich habe und aber mir jetzt so an sich die Freundschaft nicht so zurückspielt, sage ich mal. Also ich kam ihr sozusagen so ein bisschen gelegen, meine positive Energie.
Carina erzählt zum Beispiel auch, dass es sehr schnell zum Streit kommen konnte, wenn sie nicht sofort auf Nachrichten von Janina antwortete. Da sei Janina dann schon nach 2 Minuten ziemlich sauer geworden. Sie selber aber, Janina, hat sich tagelang auch nicht gemeldet, sondern komplett zurückgezogen und den Kontakt mit Carina abgebrochen. Aus Sicht von Carina wird die Beziehung an dem Punkt sehr, sehr einseitig.
Sie wurde komplett ungleich, also in meinen Augen zumindest. In ihren Augen war das halt nie so. In ihren Augen war ich eher die schlechte Freundin, weil ich nicht oft genug für sie da war. Und ich konnte es halt irgendwann nicht mehr, weil, wie gesagt, nach 2 Minuten keine WhatsApp beantwortet und sie war sauer auf mich und ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Es ist auch die Leute um mich herum, also meine anderen Freunde haben gesagt, Carina, du veränderst dich so krass. Du bist nicht du, wenn du von Treffen mit ihr kommst. Du bist negativ, du bist anders.
Und irgendwann war es alles zu viel. Und dann kam der Punkt, da hat Carina dann gesagt, jetzt ist Schluss.
Ja, der Punkt kam mehrmals, also während unserer, ich glaube, 4, 5 Jahre Freundschaft. Ja, das letzte Mal, da habe ich gesagt, darauf reagiere ich jetzt so nicht mehr. Also wir hatten wieder so einen Mini-Disput, also für sie war es ein Disput, für mich nicht. Sie hatte einfach gefragt, welchen Sport wir nächste Woche machen wollen. Und ich habe ihr gesagt, hey, ich kann jetzt nicht mit dir planen, ich muss mal gucken. Und dann war sie sauer, hat den Kontakt wieder abgebrochen. Und dann habe ich gesagt, okay, dieses Mal, mal gucken, werde ich mich jetzt nicht zurückmelden. Und seitdem haben wir nichts mehr voneinander gehört.
Ja, Carina wollte sich nicht zurückmelden, Janina hat es auch nicht getan. Und damit war es das dann mit der Freundschaft. Rückblickend glaubt Carina, dass es tatsächlich die Erkrankung von Janina war, die Depression, die zwischen den beiden stand. Und auch wenn sie hinter ihrer Entscheidung steht, sich nicht zu melden, hat Carina doch ab und zu Gewissensbisse.
Also aktuell geht's mir gut, aber ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen. Also ich hatte irgendwie auch während der ganzen Freundschaft ein schlechtes Gewissen. Ich hatte immer das Gefühl, ich stehe irgendwie in ihrer Schuld und ich kann ihr das nicht geben, was sie braucht. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es geht nicht. Ich habe mich teilweise auch wirklich ohnmächtig gefühlt, wenn sie sich für ein paar Tage weggeschlossen hat oder mir geschrieben hat, ich will jetzt keinen Kontakt und ich sage dir auch nicht, was los ist. Ich will jetzt keinen Kontakt. Ich habe mich halt einfach, wie soll man sich fühlen in der Situation? Ich habe mich einfach schlecht gefühlt und auch so ein bisschen um meine Freundschaft betrogen, weil ich dachte, hey, ich bin doch für dich da, ich kann dir helfen. Aber das ist halt die Krankheit. Also.
Die Geschichte von Carina und Janina aus den Worten von Carina. Die haben wir in der Ab 21 schon mal gehört, war eine Wiederholung. Leider konnten wir nicht rausfinden, ob sich die beiden vielleicht in der Zwischenzeit wieder angefreundet haben oder nicht. Wollen wir es eigentlich eher hoffen.
Deutschlandfunk Nova.
Idealerweise sieht eine Partnerschaft ja so aus, dass man sich gegenseitig unterstützt, vor allem wenn es eben mal schlecht läuft. Aber wenn es dann richtig schlecht läuft, wenn eine Partnerin oder der Partner in einer Krise ist oder eben in einer depressiven Episode steckt und man nicht weiß, was man tun soll, dann wird es richtig arg. Laut einer Studie der Deutschen Stiftung Depressionshilfe haben 73% aller Angehörigen von depressiven Menschen Schuldgefühle und fast ein Viertel aller Beziehungen zerbrechen daran. Philippa Sandler hat Psychologie studiert und sich in ihrer Masterarbeit mit Angehörigen psychisch erkrankter Menschen beschäftigt, ist also Expertin auf dem Gebiet. Wir haben sie vor der Sendung erreicht und ich konnte sie fragen, welche Auswirkungen eine Depression denn auf die Partnerin oder den Partner hat.
Ja, also wenn man überlegt, welche Auswirkungen Depressionen auf den Partner haben, dann müssen wir uns ja erstmal überlegen, welche Symptome Depressionen überhaupt haben oder uns das mal anschauen. Depressionen sind nämlich viel mehr als schlechte Stimmung nur, sondern wenn jemand eine Depression hat, dann geht es einher mit dieser depressiven Stimmung, aber auch mit großem Interessensverlust. Dinge, die einem früher Spaß gemacht haben, machen heute keinen Spaß mehr. Man hat keine Freude mehr an den Sachen, an denen man vorher Freude hatte. Man hat einen großen Antriebsmangel, ist schneller müde als vorher. Dann kann man sich nicht mehr so gut konzentrieren. Die Aufmerksamkeit und das Denken werden langsamer. Man denkt von sich selber schlechter, fühlt sich wertlos und sieht ganz pessimistisch in die Zukunft. Und in schweren Fällen sogar eben Suizidgedanken und Handlungen. Mhm. Und sowas hat natürlich vor allem eben in der Partnerschaft starke Auswirkungen auch auf die Beziehung. Ja, der Erkrankte zieht sich halt häufig auch einfach zurück, ohne eine große Erklärung geben zu können, weil häufig wissen ja depressiv Erkrankte selber gar nicht so genau, warum sie jetzt gerade auf einmal so traurig sind.
Also und wenn ich das jetzt mal sozusagen so ein bisschen zusammenfasse, ist es so ein bisschen, als würde einfach der Partner sich so langsam auflösen, so ein bisschen aus der Beziehung rausschälen, irgendwie sowas?
Ja, häufig ja. Und bei jetzt extrem starken Depressionen sind eben auch diese Konzentrations- und Denkschwierigkeiten auch ein großer Einflussfaktor, weil man halt keine richtigen Gespräche mehr miteinander führen kann. Und dann ist es natürlich auch, wenn mögliche Suizidversuche stattfinden oder Suizidgedanken im Raum sind, dass man da natürlich als Partner auch dauernd Angst hat und
ja,
und dann leidet natürlich auch durch diesen starken Interessensverlust häufig auch das Sexualleben in der Partnerschaft.
Wie kann man sich denn als Partnerin, als Partner von dem Gedanken befreien, dass man A, dafür verantwortlich ist, was mit der anderen Person gerade passiert und B, dass man sie vielleicht auch retten kann? Also den Gedanken kann ich mir vorstellen, der drängt sich ja irgendwie auf, aber wie kann man sich davon freimachen?
Also ich glaube, so ganz frei machen kann man sich nie von Schuldgefühlen. Aber eine große Unterstützung ist es, glaube ich, mit dem Partner zu sprechen. Und dann gibt es eben Angebote wie Selbsthilfegruppen, Telefonseelsorge oder auch Beratungsstellen, wo man eben sieht, dass man nicht alleine ist. Weil das ist ganz häufig eine große Unterstützung, wenn man erstmal merkt, ich bin nicht die Einzige, die einen erkrankten Partner hat, sondern da gibt es noch ganz viele andere und die sind bestimmt nicht alle schuld daran, dass der Partner erkrankt ist.
Wie geht man denn jetzt im Alltag mit einer depressiven Person um? Schleppt man die zum Waldlauf in erster Linie? Oder also jetzt ein bisschen flapsig formuliert, aber ne, also so ein, zwei Tipps brauchen Leute ja gerne, dass sie so den roten Faden aufnehmen können.
Wenn jetzt zum Beispiel mein Partner oder jemand in meinem Umkreis mit einer Depression erkrankt, dann denke ich, ist es immer ganz wichtig, offen drüber zu sprechen, jemanden nicht deswegen zu verurteilen. Und wenn man helfen möchte, denke ich, ist es immer das Einfachste zu fragen, wie kann ich dir gerade helfen?
Ist es dann nicht vielleicht sogar ratsamer, anstatt im Netz zu informieren, als Partner direkt so eine Art auch psychotherapeutische oder psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil es ja eben nicht was ist, was man mal so mit links wuppt?
Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Schwere der Situation an. Es kommt auch ganz individuell darauf an, wie ich selber gestrickt bin. Also zum Beispiel ich als Psychotherapeutin wüsste jetzt, wenn ich mit jemandem im Kontakt oder in meinem Umkreis jemand an Depression erkrankt, ich würde die Symptome kennen und wüsste vielleicht ein bisschen besser, wie ich damit umgehen könnte. Wenn jetzt aber jemand sich da, dem das ganz fremd ist, dann kann es natürlich hilfreich sein, wenn mein Freund jetzt an einer schweren Depression erkrankt, sich da auch Hilfe zu suchen. Aber es kann man halt eben nicht so pauschalisieren, dass jeder Angehörige sich auch psychotherapeutische Hilfe suchen sollte. Man hat eben, was ich vorhin ja schon gesagt habe, Beratungsstellen, dann die Selbsthilfe ist für viele eine große Hilfe auch. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Partner schon einen Psychotherapeuten hat, dass man da eben auch mal mit in ein Paargespräch mit reingeht. Und da aber dann natürlich eher die Probleme, die jetzt in der Partnerschaft entstehen, durch die Depression bespricht und nicht so die eigenen Probleme, die man eben mit dieser Erkrankung hat. Weil es findet ja nicht nur alles in der Partnerschaft statt, sondern eben wenn Schuldgefühle zu stark werden, dann kann es natürlich auch hilfreich sein, sich eine eigene Psychotherapie zu suchen.
Jetzt haben wir sozusagen die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das in einer noch bestehenden Beziehung ist. Zum Schluss würde ich gerne noch wissen, ist denn Trennung trotz großer Schuldgefühle auch eine sozusagen legitime und für den Kranken oder die Kranke vielleicht auch ein guter Weg, um das Ganze anzuschieben, dass die Hilfe losgeht? Also anders gefragt, wenn man sich trennt, kann das auch der kranken Person helfen?
Also in der Therapie suchen wir immer nach Ressourcen und eine Beziehung kann eine Ressource sein, eine Beziehung kann aber auch eine Depression auslösen. Also deswegen ist es wieder was, was man nicht so pauschalisieren kann. Wenn die Beziehung stärkend ist, wenn die Beziehung auch zum Beispiel schon lange besteht und der Betroffene sagt, die gibt mir Kraft, dann würde ich natürlich nicht sagen, dass eine Trennung demjenigen unbedingt helfen würde. Aber wenn die Beziehung jetzt belastend ist, vorher schon belastet war, schon vor der Depression und vielleicht sogar auch Faktoren aus der Beziehung die Depression ausgelöst haben, dann kann natürlich eine Trennung auch auf jeden Fall hilfreich sein. Ja.
Aber so eine Trennung ist ja nicht das einzige Mittel, gibt noch andere. Informationen dazu gibt es natürlich massig im Netz. Wenn ihr einen guten Start haben wollt, geht ihr zum Beispiel auf die Seite der Deutschen Depressionshilfe. Am Mikro war für euch dieses Mal Dominik Schottner. Danke fürs Hören, bleibt geschmeidig und bleibt lieb zu euren Liebsten. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.